HR-ExpertInnen im Vereinbarkeitstalk, der Beruf und Familie Podcast.
Hallo zusammen, mein Name ist Silke Güttler und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Beruf und Familie Podcasts HR-ExpertInnen im Vereinbarkeitstalk. Unter dem Dach unseres Jahresmottos Miteinander vereinbaren, gesund, fair zusammen haben wir uns auch immer hier im Podcast bereits mit den Fairness-Fragen beschäftigt. Während es beim letzten Mal um die Regelung des mobilen Arbeitens per Dienstvereinbarung ging, begeben wir uns jetzt mal auf einen kleinen Rundgang durch das Labyrinth des Arbeitsrechts und das natürlich in Verbindung mit Vereinbarkeitsfragen. Mein Partner heute an meiner virtuellen Seite ist Philipp Barrow. Philipp hat unser AuditorInnen-Team vor einigen Monaten bereichert, also die BeraterInnen, die die Organisation im Audit Beruf und Familie bzw. Audit Familiengerechte Hochschule persönlich begleiten. Hallo Philipp, herzlich willkommen. Schön, dass du auch heute dabei bist.
Hallo.
Hallo. Wir legen auch mal gleich los. Und zwar, ja, jetzt möchten wir natürlich erfahren, wer du bist. Also erzähl doch mal ein wenig von dir. Was hat dich zum einen ja in die Arme der Beruf und Familie getrieben? Und wo sind denn deine Verbindungen zum Themenfeld Arbeitsrecht?
Ja, hallo und vielen Dank, dass ich hier heute sein darf.
Sehr gerne.
Philipp Barum, mein Name, 43 Jahre alt, verheiratet, ein Kind der Energiewirtschaft. 15 Jahre habe ich mich dort domestizieren lassen, war dort unter anderem in den Bereichen des Personalmanagements unterwegs und am Ende für längere Zeit auch im Bereich der Mitbestimmung beim Betriebsrat, zuletzt auch stellvertretender Betriebsratsvorsitzender, woher meine Affinität zum Arbeitsrecht eigentlich von Anfang an immer gegeben war. Ich bin kein studierter Jurist, aber durch meine langlebigen und sehr ausführlichen Erfahrungswerte der letzten 2 Jahrzehnte kann ich durchaus sagen, dass ich mich sehr häufig mit dem einen oder anderen Gesetz sehr intensiv auseinandersetzen durfte. Und das gipfelte unter anderem darin, dass ich heute eine Lehrbeauftragung an der dualen Hochschule für das Thema Arbeitsrecht besitze, was jetzt nicht ganz typisch für Nichtjuristen ist. Und da wird aber auch tatsächlich anerkannt, dass man auch über die Praxiserfahrung sich diesem Thema annähern kann, ohne gleich Volljurist zu sein. Dementsprechend 20 Jahre gelebtes Arbeitsrecht, das heißt auch Veränderungen, die ich immer mitbekommen habe, sei es damals noch als Jugendvertreter oder dann auch als Betriebsrat. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, habe ich das Thema einfach mitgenommen, weil ich gemerkt habe, dass es mir unheimlich viel Spaß bereitet, mich mit juristischen Texten auseinanderzusetzen. Andererseits, die aber auch so erklärbar zu machen, dass es Menschen, die nicht Jura studiert haben, trotzdem verstehen können. Mhm. Weil genau das ist, glaube ich, immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Mir geht es genauso. Ich sehe die Texte, ich sehe vor lauter Buchstaben den eigentlichen Sinn nicht und brauche auch mal ein paar Minuten, um zu verstehen, was wollte man einem da eigentlich sagen. Und ich glaube, da liegt oder auch die Schwierigkeit im Arbeitsrecht, weil wir da immer wieder mit unseren eigenen Situationen konfrontiert werden. Und es gibt dazu bestimmt irgendwo einen Paragraphen und ein Gesetz, aber ich weiß es nicht. Und mein Nichtwissen fördert eben dann auch gewisse Handlungen zutage, die vielleicht auch gar nicht so gemeint gemacht oder gewollt waren. Nichtsdestotrotz ist im Arbeitsrecht natürlich immer das Grundprinzip, wenn es keiner einfordert, wird es auch nur bedingt umgesetzt. Und man muss auch ganz klar sagen, in vielen Bereichen funktioniert es ja auch ohne, dass man sich immer nur aufs Gesetz beruft, weil man einfach eines tut, man spricht miteinander. Ich glaube, das sind die wichtigsten Prinzipien im Miteinander. Und zweiter Teil deiner Frage, um es kurz zu machen, warum kam ich oder was hat mich zu Beruf und Familie gebracht? Was hat mich in die Arme von euch getrieben sozusagen? Im Grunde genommen meine Leidenschaft für das Individuum, den Menschen in den Vordergrund zu rücken und zu erkennen, wir sind nun mal nicht nach dem Gießkannenprinzip bedienbar und damit haben wir alle Lösungen letztlich parat, sondern wir müssen auf die einzelnen Bedürfnisse schauen. Das habe ich als Betrieb Betriebsrat gemerkt in meiner dementsprechenden Zeit. Und das merke ich auch als Dozent, als Trainer, als Berater, dass hier durchaus es sich lohnt, auch auf den Einzelnen mal etwas intensiver zu schauen, ihm die Möglichkeit zu geben, ihr die Möglichkeit zu geben, über ihre Bedürfnisse zu sprechen und dann aber auch eine Entscheidung zu treffen. Können wir, wollen wir das, ist das möglich oder damit Klarheit besteht, dass die andere Seite weiß, woran sie ist. Weil ich glaube, das ist ein wichtiges Grundprinzip auch im Arbeitsleben. Keine falschen Erwartungen erzeugen und dafür lieber an den Punkt kommen, wo ich dann für mich auch eine Entscheidung treffen kann. Und zur Not heißt es, lieber Arbeitgeber, liebe Arbeitgeberin, hier endet unser gemeinsamer Weg, weil ich habe etwas Besseres gefunden. Und genau da, glaube ich, hat Beruf und Familie sehr schöne Lösungsansätze, oder auch ein Instrumentarium entwickelt mit seinem Zertifizierungssystem, wodurch man eben auch dem Management bewusst machen kann, was kann ich noch tun auf einem Markt, der quasi wie leergefegt wirkt? Aber wie kann ich mich als Arbeitgeber auch attraktiver gestalten? Und dann lohnt sich einerseits immer der Blick ins Gesetz. Auf der anderen Seite, kann man sich aber auch die Frage stellen, ob es nicht sinnvoller ist, darüber hinaus auch ein Angebot zu schnüren, das attraktiver als der Rest daherkommt. Und das ist für mich so, momentan, ich bin ja der Neue, der Neuling, der Trainee sozusagen immer noch in der Runde und trotzdem ein ganz spannendes Umfeld und etwas, was für mich momentan sich so perspektivisch hier wunderbar aufmacht.
Vieles von dem, was du gerade schon gesagt hast, hat ja mit Fairness zu tun und er geht auf die Fairness, andere Fairness-Aspekte ein. Und ich sagte es ja auch eingangs, wir haben uns ja bewusst oder widmen uns heute ja bewusst auch den arbeitsrechtlichen Fragen eben, weil wir das unter unserem Jahresmotto gerne platzieren möchten, Fairness-Fragen. Und jetzt, um in das Thema auch direkt einzusteigen, mal die Frage, wenn du deine eigenen Worte mal ja zusammenklaubst, was hat denn Arbeitsrecht mit Fairness zu tun?
Arbeitsrecht schafft im Grunde genommen, oder besser gesagt, die ganzen Gesetze, die es hier gibt, schaffen im Grunde genommen einen Raum, in dem klar gezogen wird, in dem gerade gezogen wird, unter welchen Mindestbedingungen habe ich als Arbeitgeber die Verpflichtung, einen Arbeitnehmer zu beschäftigen. Das sind so Grundprinzipien. Darunter zum Beispiel dürfte ich, kann ich es nicht tun. Nehmen wir das Beispiel Arbeitszeit, in dem es heißt, 8 Stunden pro Tag auf 6 Tage die Woche gerechnet, macht also 48 Stunden Arbeitszeit pro Woche, was durchaus schon viel ist. Viele haben ja 40 oder wenn man in die Metallbranche blickt, haben 35 Stunden als dementsprechend 100% Arbeitszeit auf 5 Tage dann auch gerechnet. Nichtsdestotrotz, dies auf beispielsweise, wie lang darf ich dann maximal pro Tag arbeiten? Die Höchstarbeitszeit bei 10 Stunden, abzüglich Pausen und Reisezeiten. Nichtsdestotrotz stehen wir da natürlich auch immer wieder vor Herausforderungen, weil jeder hat schon irgendwann mal länger als 10 Stunden gearbeitet. So, und wenn ich mich jetzt zum Beispiel als Selbstständiger nehme, soll heute das einzige Mal sein, wo ich mich als Beispiel einbringe. Meine Arbeitszeiten beginnen teilweise morgens um 6, um 7 und enden abends um 10. So, und dann hat mich irgendwann mal einer gefragt in einer Vorlesung, oh, Herr Bahu, Sie verstoßen doch gegen das Arbeitszeitgesetz. Dann sage ich, jo, haben Sie schon mal über meinen Status nachgedacht? Ich bin kein Arbeitnehmer und gegen wen sollte ich denn meine Klage richten? Gegen mich selbst? Und genau da fängt natürlich auch immer wieder diese Situation an. Fairness bedeutet, man hat ein Auge aufeinander. Man weiß um den Einsatz, den der eine bringt und weiß, warum der andere es von mir verlangt. So, und ich bringe es gerne immer wieder auf den Punkt. Das Arbeitsrecht an sich ist immer eine wunderschöne Sache. Problem ist, gibt immer nur bedingt Menschen, die sich komplett darin auskennen, gerade wenn dann auch Neuerungen dazukommen und zu was für einer Situation führt es, wenn ich dann auch gegen meinen Arbeitgeber mal dieses dann einfordere. Auf der anderen Seite habe ich schon Menschen erlebt. Ein Teilnehmer hat das mal vor vielen Jahren in einer Vorlesung von mir gesagt. Wissen Sie, Herr Bahu, ich gönne meinem Chef den Porsche Cayenne. Und das ist für mich so eine Situation, da bedarf es dann keinen wirklichen weiteren Austausch darüber, wie flexibel oder konkret wird hier das Arbeitsrecht eingehalten, weil hier viel in diesem Miteinander stimmig ist, weil die Menschen hier im Miteinander erkannt haben, der eine bietet jemandem einen Arbeitsplatz an mit einer gewissen Arbeitsplatzsicherheit und Garantie für diesen Platz, mit einer möglicherweise doch auch nicht unfairen Bezahlung, mit nicht unfairen sozialen Leistungen im Hintergrund. Und dafür gönne ich aber dann auch dem Arbeitgeber seinen unternehmerischen Erfolg, den er möglicherweise auch durch das Risiko und auch aus anderen Komponenten zusammengeschustert ja mittragen kann und mitnehmen darf. Und dieses, ich will fast sagen, diese Win-Win-Situation, das ist für mich im Grunde genommen ein fairer Zustand in der Arbeitswelt, den wir häufiger haben, als wir wahrscheinlich uns vorstellen können, aber vielleicht auch an manchen Ecken eben nicht hätten, wenn es dann nicht das Arbeitsrecht gäbe, weil wir nun mal auch auf Seiten der Arbeitgeber nicht immer unbedingt den fairsten Player sitzen haben. Und wenn eine Zitrone gepresst wird, kann man auch noch mal drücken und noch mal gucken, ob jemand auch mal 15 oder 20 Stunden am Stück arbeiten kann. Im Krankenhausbetrieb ist das ja keine Seltenheit, wo ja immer wieder auf dem Prüfstand steht, sind solche Zeiten, die Notärzte oder andere Bedienstete dort bringen müssen, sind es Arbeitszeiten, wenn sie aus der Ruhe heraus wieder in einen Notfall hinein müssen, etc. pp.
Dann gibt es ja Rahmenbedingungen, wo man halt ja faire Eckpunkte oder also Punkte setzen kann, die zur Fairness beitragen. Aber natürlich ist, nur um das mal dazwischen zu setzen, Fairness ja auch immer eine Frage des individuellen Empfindens oft auch, ne? Also werde ich fair behandelt und so. Aber genau da sind wir da. Wollen wir uns ja heute gar nicht so sehr darauf einlassen, sondern eben diese Rahmen, diese Eckpunkte uns mal anschauen, die eben der Gesetzgeber auch mit großer Bedacht durchaus ins Leben gerufen hat oder auch mit den entsprechenden Interessensgruppen eben auch behandelt. Schauen wir da jetzt mal auf das konkrete Beispiel des Teilzeitbefristungsgesetzes. Das wird ja auch mehrfach modernisiert oder wurde und wird es auch weiterhin und so. Da ist ja immer was im Gange. Inwieweit dient das denn jetzt der Fairness? Oder ja, warum verfehlt es gegebenenfalls an der einen oder anderen Ecke auch seinen Zweck?
Also bis 2019 kann man sagen, war das Teilzeitbefristungsgesetz insbesondere für den Komplex Teilzeit durchaus so ein bisschen ein zahnloser Tiger. Weil man zwar erlebte, derjenige, der in Teilzeit gehen wollte, da war das gar kein Problem. Der oder diejenige konnte da auf sehr einfache, unter gewissen Grundbedingungen, das war Voraussetzung, mehr als 15 Mitarbeiter, ich musste mindestens 6 Monate im Betrieb beschäftigt sein. Und dann musste ich innerhalb von 3 Monaten, also mindestens 3 Monate Vorlaufzeit, meinen Teilzeitwunsch ankündigen. Und dann konnte der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin nur selten dagegen vorgehen. So war quasi wie der Freifahrtschein in die Teilzeit. Problem, wenn ich Teilzeit möchte, möchte ich irgendwann vielleicht auch wieder zurück in Vollzeit. Und dieses Rückkehrrecht existierte nicht. Es gab zwar so eine Art, ja, eine Regelung, die besagte, dass man wieder auf die Verlängerung der Arbeitszeit hinwirken darf und wenn es denn vergleichbare Gruppen gibt, darf ich da nicht benachteiligt werden und so weiter und so fort. Aber dieser Paragraph 9, das Teilzeitbefristungsgesetz, hat im Grunde genommen, also aus der betrieblichen Praxis kann ich das selber sagen, jedes Mal, wenn wir als Betriebsräte angefragt haben, da möchte jemand zurück aus der Teilzeit in die Vollzeit, dann hieß es nur, na, es gibt betriebliche Gründe, die dagegen sprechen und da reicht es schon aus, wenn wir über irgendein Arbeitsvolumina, aber gar nicht über die Arbeitsstelle reden. So, das hat das Bundesarbeitsgericht auch klargezogen. Es muss eine freie Stelle existieren. Es geht nicht um die Menge an Arbeitsstunden. Das heißt, ich muss eine offene Stelle dafür haben, um die Rückkehr zu gewährleisten. Und das sind solche Momente, die dann zeigten, man geht in Teilzeit aus bestimmten Gründen und da muss man klar sagen, die meisten der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen und somit ist diese Teilzeitfalle natürlich auch tatsächlich ein Thema, das vorrangig Frauen betroffen hat und immer noch betrifft. Und Was man dann dachte, war, man bringt eine Erneuerung, das sogenannte Brückenteilzeitgesetz. Und dieses Brückenteilzeitgesetz war, nachdem schon die ursprüngliche Fassung sehr zahnlos war, im Grunde genommen ein totes Tier, was man da auf die Spur brachte. Es ist sozusagen dieses berühmte tote Pferd, auf das man sich hofft zu setzen und es läuft los. Weil tatsächlich am Ende des Tages dieses Brückenteilzeitgesetz mit Erlass vom 01.01.2019 wurde es in Kraft, trat es in Kraft. Es betraf im Grunde genommen fast 60% der betroffenen Frauen nicht, weil diejenigen, die letztlich Anspruch auf Teilzeit haben könnten, wurden gehindert auf diesen Teilzeitanspruch befristet. Jetzt, weil das Brückenteilzeitgesetz hatte den Hintergrund, jetzt konnte man plötzlich aus der Teilzeit wieder zurück in die Vollzeit innerhalb von 5 Jahren, je nachdem, wie man seinen Antrag gestellt hatte. Aber da man eine sogenannte, muss ich kurz das Wort ablesen, einen sogenannten Überforderungsschutz zugunsten des Arbeitgebers eingeführt hat. Also eine Reglementierung, dass bis zu einer Zahl von 45 Arbeitnehmern dieses Brückenteilzeitgesetz gar nicht gilt und bis zu 200 Arbeitnehmern gilt es nur unter bestimmten Kontingenten sozusagen, also unter bestimmten Reglementierungen. Und wenn man sich dann anschaut, dass fast 60% der teilzeitbeschäftigten Frauen in Betrieben mit weniger als 50 Mitarbeitern in Deutschland arbeiten. Also fast 25 Millionen aller Beschäftigten in Deutschland arbeiten in Betrieben mit 50 oder weniger Mitarbeitern. Dann ist das am Ende für die gedachte Zielgruppe. Man möchte die Rückführung erleichtern in Vollzeit für Menschen, die in dieser Teilzeitfalle hängen. Dadurch ist das ein totes Pferd, was man auf den Weg brachte. Anders kann man das nicht nennen. Und ich muss auch ehrlich sagen, im Zuge der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich versucht, Daten zu finden. Also mal zu fragen, wie sehen denn Auswertungen aus der letzten Jahre zum Brückenteilzeitgesetz? Und ich habe immer mal wieder so latente Bezeichnungen wie immer noch geringere Leistungsbereitschaft zum Thema Teilzeit ein Jahr nach Brückenteilzeitgesetzeinführung gefunden. Bis hin zu, das Handwerksmagazin immer noch Angst hat, dass hier eine riesige Bürokratie und Organisationswelle auf die Betriebe zukommen wird. Dabei betrifft es im Handwerk so gut wie gar keinen Betrieb, weil die meisten Betriebe weniger als 45 Mitarbeiter haben. So, und das ist so eine gesamthafte Situation, wo ich erschreckenderweise gerade heute Morgen in der Vorbereitung auch festgestellt habe, es gibt keinerlei Auswertungsmaterial, also mir jetzt auf die Vorbereitungszeit hin nicht bekanntes Auswertungsmaterial, in welchem Umfang diese Brückenteilzeit tatsächlich auch genutzt wird oder auch erfolgreich zu sein scheint. Oder auch die Arbeitgeber sagen, wir haben hier jetzt diesen Überforderungsschutz für uns sozusagen wahrgenommen. Ich bin nicht fündig geworden. Und insofern hat man da was Schönes aufgehangen damals, 2019, weil es war ja eine Forderung, die es schon seit Jahrzehnten gab, auch aus Gewerkschaftsseite. Aber am Ende war es ja, wie auch immer gelagerte Situation, die letztlich keinem der Beteiligten oder der Beteiligten wirklich geholfen hat. Das ist so meine persönliche Einschätzung.
Ja, genau. Gucken wir mal auf das Thema der Teilzeitausbildung. Ja, gibt es ja auch eine Weile schon. Ist die Aufnahme der Möglichkeit der Teilzeitausbildung da jetzt im Abgleich zum Teilzeitbefristungsgesetz dann lebensnäher? Also bei berechtigtem Interesse kann ja beantragt werden, dass die tägliche oder wöchentliche Ausbildungszeit abgekürzt wird. Wie siehst du da die ja, Praktikabilität des Ganzen?
Also im Grunde genommen muss man da zwei Dinge voneinander trennen, weil die Ausbildungszeit besteht ja einmal in der praktischen Ausbildung im Betrieb und wir haben andererseits die Berufsschule. Und Die Teilzeitausbildung gilt tatsächlich erstmal nur für die betriebliche Seite. Das heißt, meine Berufsschulzeit würde ich normalerweise ganz normal weiterlaufen lassen in Vollzeit. Außer, und das ist das Schöne am Berufsbildungsgesetz, dass man sagen kann, es gibt für alles immer die Option, wenn alle Player, wenn alle Beteiligten sich einig sind, das ist die zuständige Kammer, das ist die Berufsschule, das ist der ausbildende Betrieb plus der Auszubildende, die Auszubildende natürlich auch, also alle vier Beteiligten, wenn die sich einig sind, dann findet man eine Lösung, die auch außerhalb dieser jeweiligen gesetzten Normen sich bewegen. Das heißt, selbst für die Berufsschulen wäre es möglich, hier auch noch mal eine Teilzeitausbildung eventuell zu definieren, wenn man sich darüber einig ist. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Teilzeitausbildung momentan einen sehr hohen Attraktivitätsfaktor in sich trägt, weil es ist nicht mehr an Gründe geknüpft, unter denen ich am Ende des Tages einen Anspruch auf die Teilzeitausbildung habe. Ich muss es nicht mehr begründen, so wie ich es früher begründen musste, zum Beispiel, ich bin alleinerziehend oder ich muss jemanden pflegen, etc. Also es gab tatsächlich früher sehr, sehr scharfe, sehr harte Gründe und außerhalb dieses Dunstkreises konnte ich gar nicht in Teilzeit gehen. Wenn ich heute mich entscheide, ich möchte meine Ausbildung auf 4 Jahre verlängern, also von 3 auf 4 Jahre und ich arbeite dementsprechend nur noch 75%, dann ist das überhaupt kein Problem. Ich muss den Antrag stellen, das muss genehmigt werden. Natürlich sollte ich vielleicht das ein oder andere Wörtchen mit meinem ausbildenden Betrieb sprechen, damit ich da auch dementsprechende Fürsprecher dafür finde. Aber grundsätzlich sieht das Gesetz keine tatsächlichen Hinderungsgründe mehr vor, außer es gäbe irgendetwas, was komplett dagegen spreche. Und genau da hat natürlich auch mit der Corona-Zeit, wo wir sagen, wir blicken die letzten 1,5, 2 oder fast 3 Winter bald auf eine Zeit der Entbehrung auch zurück, gerade die Zeiten des Lockdowns, gerade die jungen Menschen, die in dieser Zeit wenig von der Phase mitnehmen konnten, in der sie gerade waren. Vielleicht haben die jetzt mehr Interesse an einer Ausbildung, wenn sie wissen, ich kann die auch in 4 Tagen zum Beispiel machen statt 5 Tage. So, ich könnte jeden Montag frei machen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, wer montags frei haben will. Aber warum denn nicht? Das Wochenende darf durch freitags nachmittags beginnen und dann endet es mit dem Ausschlafen am Montag. Und ich habe, solange ich keine Berufsschule an diesem Tag habe, überhaupt kein schlechtes Gewissen, wenn ich in der Teilzeitausbildung bin. Und genau das könnte ich auch als Betrieb durchaus attraktiverweise bewerben, um dementsprechend für die jungen Auszubildenden und Auszubildenden dementsprechend an Attraktivität zu gewinnen. So, also durchaus Faktoren, über die man diskutieren könnte, weil auch gerade jetzt wieder ja viele Betriebe gesagt haben, dass sie zum September hin wieder keine Lehrstellen besetzt bekommen. Teilweise gibt es gerade auch im Handwerk Betriebe, fast ein Drittel aller Handwerksbetriebe haben nicht mal eine einzige Bewerbung auf ihre offenen Stellen bekommen. Ich glaube, das liegt nicht nur daran, weil es die Masse nicht mehr gibt, sondern es hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Betrieb vielleicht nicht unbedingt der attraktivste ist. Und die Frage ist, wie kann ich mich da attraktiver machen? Und da wäre das zum Beispiel ein Ansatz.
Gehen wir zu einem weiteren Teilzeitgesetz oder einer weiteren Option, und zwar dem zur Fortsetzung der Altersteilzeit. Das ist schon ja seit 2000, Anfang 2000 gibt. Also da können ja auch Teilzeitbeschäftigte, Arbeitnehmende in Altersteilzeit gehen. Wie sinnvoll findest du diese Lösung oder diese Option?
Also ich habe mich auch wieder in Vorbereitung auf den Podcast, ich bin kein Spezialist für Altersteilzeit, genauso auch für Betriebsrente oder Altersrente überhaupt. Ich kenne die Grundlagen und würde mich aber nie als Experte dazu aufmachen, genauso auch Elternzeitgesetz, Elterngeld und so weiter, weil das ist in seiner Gänze genau das, was ich anfangs sagte, das sind Ungetüme, die kein Mensch versteht. So, die Gesetzestexte sind auf eine Art und Weise gemacht, wo ich wirklich auch für mich, zum Glück auch aus meinen Vorlesungszeiten bisher, nicht die Notwendigkeit hatte, mich in diese Themen wirklich reinzubeißen. Nichtsdestotrotz bleibt für mich immer eines hängen, weil ich es eben auch aus meiner betrieblichen Phase heraus kenne, weil wir haben Betriebsvereinbarungen zum Thema Altersteilzeit oder Elternzeit und so weiter durchaus ja auch verhandelt und auch abgeschlossen. Und am Ende, wenn es um das Thema Altersteilzeit geht, gilt für mich immer der Grundsatz, man muss es sich leisten können.
Ja.
Weil eigentlich ist es je nachdem, wenn es dieses Blockmodell ist, was die meisten ja bevorzugen. Das heißt also, wir haben einen überschaubaren Zeitraum von 8 Jahren zum Beispiel für das Thema Altersteilzeit. Und dann gehe ich 4 Jahre sozusagen in eine Aktivphase und 4 Jahre darauf in eine Freistellungsphase, in der ich aber weiterhin mein Geld bekomme. So, und die Frage ist, in welchem Umfang stockt der Arbeitgeber dann die jeweilig fehlenden Sozialleistungen oder auch mein fehlendes Gehalt noch mal ein Stück weit auf? Und vom Gesetz her ist es natürlich auf ein Minimum sozusagen definiert. Interessanter wird es, wenn man wirklich mal in Branchen schaut, wo die Altersteilzeit auch dazu genutzt wird, sozialverträglich seine Mitarbeiter abzubauen. Also gerade in der Metallbranche, die ja in vielen Themen Vorreiter ist, die IG Metall hat hier in vielen Landes- oder auch in bundesweiten Aktionen Tarifverträge ausgehandelt, die es eben möglich machen, unter bestimmten Voraussetzungen ab dem 58. Lebensjahr nach Vollendung des 58. Lebensjahres in Altersteilzeit gehen zu können. Und auch dann dementsprechende Aufstockungen vom Arbeitgeber mitzunehmen, damit ich keine so großen Rentenverluste habe. Weil klar ist, ich könnte das rein theoretisch auch selbst auffangen. Alles, was ich durch meine Arbeitsleistung nicht auf meine Rente einbezahlt bekomme und als Differenz dann sozusagen nicht ausbezahlt bekäme, kann ich ja selber auch aufstocken. Andererseits, das kann auch der Arbeitgeber. So, und auch hier kann man sich als Arbeitgeber natürlich wieder attraktiver machen, indem wir jetzt zum Beispiel im Bereich der IG Metall, im Zuständigkeitsbereich der IG Metall, solche Aufstockungsbeträge, Rentenbeiträge bis zu 90% sozusagen betragen. Das heißt, der Verlust hält sich in Grenzen. Sodass es also einerseits der Zugewinn an 4 Jahren früher, wenn wir jetzt bei einer achtjährigen Altersteilzeit ausgehen, Zugewinn 4 Jahre früher in Rente und gleichzeitig nur ein minimaler Rentenverlust, den ich möglicherweise sogar durch eine private oder eine betriebliche Altersvorsorge nochmal aufgefangen bekomme. Und insofern, ich bleibe dabei, man muss es sich leisten können und man sollte auch als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer sich hier gut beraten lassen, bevor man solche Verträge unterschreibt, weil man hat natürlich auch gewisse Nachteile. Sollte ich in der Aktivphase beispielsweise krank werden, dann stehe ich vor dem Problem, wenn ich irgendwann ausgesteuert werde. Also sprich länger als 1,5 Jahre krank war, und dementsprechend auch zwischenzeitlich nur noch Krankengeld bekommen habe, dann hat das auch wieder Auswirkungen auf meine gesamte Passivphase.
Ja.
Deswegen sollte man auch in der Zeit vor Beginn der Altersteilzeit muss man relativ genau auf seine Zeiten achten, was man da bis dato verdient hat. Und wie gesagt, da gibt es Fachleute dafür und da kann ich jedem nur den Tipp geben, wenn es für einen selbst auf der Agenda steht, dann sollte man sich auch mit den Fachleuten damit auseinandersetzen und bitte nicht einfach nur mal in Google eingeben und
Ja.
dann so irgendeinen Rechner bedienen, den es da gibt, weil manchmal steckt die Tücke wirklich im Detail, wenn man irgendwo ein Jahr zu lang oder ein Jahr zu wenig oder da fehlt einem einen Monat und so weiter. Das ist ganz tückisch beim Thema Rente und überhaupt bei diesen Berechnungen.
Bei den wenigen Punkten, die wir jetzt in Richtung Teilzeit ja hier angeschaut haben, da gibt es ja noch ein bisschen was mehr und so, aber man sieht ja schon daran, in Summe wird und wurde auf gesetzlicher Seite ja einiges getan, um die Möglichkeiten in Teilzeit eben tätig zu sein, zu erweitern. Ist denn die Teilzeit die Heilsbringerin für unseren Arbeitsmarkt oder warum kann man, wie kann man dieses Bemühen des Staates in dieser Richtung bewerten?
Also grundsätzlich glaube ich, dass die Entwicklungen in die richtige Richtung gehen.
Hm.
Stichwort Flexibilisierung, Stichwort Individualisierung der Arbeitszeit, sodass ich die Möglichkeit habe, selbst auch zu bestimmen, weil der Ursprung meiner Arbeitszeit basiert ja darauf, solange nichts geregelt ist, hat der Arbeitgeber vollste Verfügungsgewalt über mich, nennt sich das sogenannte Weisungs- oder Direktionsrecht, weswegen er beispielsweise die Arbeitszeit festlegen kann. Er kann den Start und das Ende damit auch bestimmen, wenn, wie gesagt, nichts anderweitig geregelt ist, Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag oder auch im Arbeitsvertrag. Und deswegen finde ich solche Bemühungen oder auch die Bestrebungen, das Ganze zu flexibilisieren, gar nicht so verkehrt, weil da sind wir wieder am Anfang von dem, was ich sagte. Wir sind nun mal sehr individuelle Persönlichkeiten, die damit auch sehr individuelle Bedürfnisse haben. Was ich verstehe und was ich auch gut finde oder wichtig finde, der Arbeitgeber braucht Planungssicherheit. So, das bedeutet, dass gewisse Ankündigungen oder gewisse Vorhaben rechtzeitig oder frühzeitig angekündigt werden müssen, sodass er sich darauf einlassen kann. Tatsache ist aber, so wie auch zum Beispiel beim Thema Mutterschutz oder auch beim Thema Elternzeit, hier sind die Größen relativ planbar, wenn dann mal die Maschinerie in Gang gesetzt wurde. Und so sehe ich es auch prinzipiell beim Thema Teilzeit an sich, weil wir heutzutage an so vielen Ecken und Enden könnten wir mal über eine kurzfristige Reduktion nachdenken, aber wir tun es nicht, weil die Möglichkeit nicht besteht. Beispielsweise das Brückenteilzeitgesetz sieht nur eine Reduzierung von mindestens einem Jahr vor, um dann die Rückkehr wieder in Vollzeit zu gehen. Naja, wenn ich jetzt aber einfach nur mal ein halbes Jahr eine Auszeit möchte oder nur mal 3 Monate Zeit bräuchte, weil ich sage, ich brauche hier mal 2 Tage die Woche für mich, aus welchem Grund auch immer. So, natürlich gibt es noch so Gesetze wie das Pflegezeitgesetz oder Familienpflegezeitgesetz, das wiederum andere Anspruchsgrundlagen darstellt oder eben auch das Elternzeitgesetz, wodurch dann auch der Arbeitgeber wieder drauf reagieren muss. Aber ich glaube, dass die Zukunft tatsächlich darin liegen kann, dass auch Arbeitgeber mit einer gewissen Vorlaufzeit sich darauf einstellen können, dass das, was sie gerne hätten, diese Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, dass auch die sie erwischen wird. In der Art und Weise, dass nämlich auch die Arbeitnehmer sich flexibilisieren wollen. Und ich glaube, dass die Arbeitgeber, die das verstehen und auch für sich umsetzen, ein höheres Maß an Attraktivität erlangen, was bedeutet, dass auch dort die Menschen lieber arbeiten werden. Und genau das ist etwas, was auch am Ende den demografischen Wandel wie auch das Thema Fachkräftemangel letztlich auch beeinflussen wird. Die Gewinner werden auf der Seite stehen, die verstanden haben, dass wir es nicht gegen die Arbeitnehmerschaft schaffen, sondern nur mit ihnen. Und dazu müssen wir ihnen auch mal zuhören, was sie gern wollen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, die Flexibilisierung einerseits meiner Arbeitszeit. Es sind zwei große Arbeitgeber, die haben zum Beispiel in vielen Bereichen ihres Unternehmens keine Vollzeitstellen mehr, die sie ausschreiben, sondern nur noch Monatskontingente von 120, 140 Stunden. Und das läuft dann unter Teilzeit. Und zwar in einer Flexibilisierung, wodurch die Mitarbeiter die Zeit, heute 3 Stunden, morgen brauche ich dich morgens und dann brauche ich dich nochmal 2 Stunden mittags. Und das mag in einer Zeit, wo ich noch jung bin, noch sehr attraktiv erscheinen, weil die Überstunden auch gut bezahlt werden. Ich will nicht sagen, dass das schlechte Arbeitgeber sind, um Gottes Willen, weil die Bezahlung ist durchaus im Vergleich zu anderen Arbeitgeberinnen nicht unbedingt die schlechteste für den Bereich Einzelhandel. Auch die Überstunden werden sehr gut bezahlt. Die Frage ist nur, wann kann ich, unter welchen Umständen kann ich solche Überstunden noch bringen? Und wenn sich im Laufe meines Lebens, und das ist ja ein Thema bei Beruf und Familie, auch meine Prioritäten verändern, sei es durch was auch immer, das Schicksal klopft ja nicht an und sagt, passt's gerade, ob im positiven wie im negativen Sinne. Und genau da haben natürlich die Arbeitgeber nur bedingte Antwortmöglichkeiten. Wenn man dann so manchen Vertreter reden hört, der sagt, Naja, dann schaffen sie halt 140 Stunden und alles, was drüber hinausläuft, kriegen sie gut bezahlt. Ist doch eigentlich toll. Ja, aber ich habe halt keine festen Arbeitszeiten, weil 6 Tage die Woche von morgens um 7 bis abends um 9 stehe ich diesem Laden erstmal zur Verfügung. Dann kommt es immer darauf an, wie ich gerade disponiert werde, wie die Personalplanung aussieht. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen die Möglichkeit, da auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen. Und ich glaube, es braucht gar nicht so sehr gesetzliche Regelungen, sondern vielmehr auch das Grundverständnis in den Köpfen der Entscheider, dass hier, je mehr ich tue, auch wenn ich es gesetzlich gar nicht muss, umso attraktiver kann ich werden und dementsprechend umso einfacher gestaltet sich meine Personalplanung von der Beschaffung bis hin zur Personalbesetzung und auch wieder zur Freisetzung, was auch immer, der gesamte Prozess.
Absolut. Gehen wir mal, jetzt rücken wir mal ab von dem Teilzeitthema und gucken mal auf etwas, was ja auch durchaus immer mal wieder oder ja, diskutiert wird, nämlich die Diskriminierung von Beschäftigten mit Vereinbarkeitsbedarfen. Es ist ja durchaus, wird ja bemängelt, dass das Arbeitsrecht nicht nur durch einen, nicht, eben nicht durch einen Diskriminierungsschutz im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz erweitert wird oder wurde. Und gleichzeitig erfahren eben immer noch Beschäftigte, die Vereinbarkeitslösungen nutzen, sei es eben aufgrund von Kinderbetreuungs- oder privater Pflegeaufgaben, vielerorts Benachteiligung. Etwa indem sie in Karrierefragen zurückgestellt werden, geringerwertige Aufgaben zugewiesen bekommen oder sogar bei Bewerbungsverfahren von vornherein ja, aussortiert werden. Ja, wie denkst du darüber? Diskriminierungsschutz im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz sollte, darf das, muss das her?
Also auch im Vorfeld, als du mir diese Frage schon mal zur Verfügung
Ja.
gestellt hast, will ja keinen Hehl draus machen. Ich hatte die Chance, mich hier auch ein wenig darauf vorzubereiten, von der Seite her.
Fairness, ne?
Eben, also
Ja.
ich schieße diese Argumente ja auch nicht einfach so raus, einfach mal so raus. Aber tatsächlich, die einzelnen Gesetze, wie jetzt zum Beispiel das Teilzeitbefristungsgesetz, es hat in sich einen Diskriminierungsschutz, der sich aber tatsächlich darauf beruft, dass derjenige, der in Teilzeit geht, Anspruch hat auf faire und gleiche Bezahlung. Also das ist sozusagen die Form von Verständnis, als das Gesetz gemacht wurde, dass ich, wie du sagst, das Thema Karriere und so weiter, das ist ja eigentlich abgebügelt über den Paragraph 9. Ich habe ja wieder Chancen einzusteigen, nachdem ich Teilzeit beantragt hatte. Genauso auch, dass man befristet Beschäftigten immer den Stellenmarkt zur Verfügung stellen soll und dann auf unbefristete Stellen müssen sie bevorzugt behandelt werden. Und dann gibt es aber immer, und das ist auch aus meiner Betriebsratstätigkeit, habe ich das zu häufig erlebt, als dass ich sagen würde, es wären Ausnahmen. Es gibt immer den Ansatz, dass man sagt, ich kann als Arbeitgeber aus sachlichen Gründen heraus es immer rechtfertigen, warum ich jemanden nicht berücksichtige.
Ja.
So, und genau diese sachlichen Gründe, die kann ich konstruieren. Und in der Regel werden die vom Arbeitsgericht auch standhalten können. Oder meistens klagt auch dann keiner dagegen, weil nämlich gerade Diskriminierung aufgrund von Teilzeitbeschäftigung hat eben nicht zur Konsequenz, dass ich wie aus dem AGG heraus, wenn ich diskriminiert werde, aufgrund der Gründe, die im AGG genannt werden, dann habe ich Anspruch auf Schadenersatz. Den habe ich aufgrund meiner Teilzeitbeschäftigung nicht, weil ich habe ja mein Gehalt bekommen. Also diesen Diskriminierungsschutz, da haben die Arbeitgeber verstanden, das können sie nicht außer Kraft setzen. Arbeitet jemand 70%, dann muss er auch 70% des Lohnes von vorher bekommen und kann nicht auf einmal plötzlich 50% bekommen. So, das haben die Arbeitgeber durchaus sehr früh und sehr, sehr gut und sehr schnell umgesetzt. Wenn es dann aber um weitere Themen wie beispielsweise Karriereplanung, Nachfolgeplanung oder auch einfach nur die Möglichkeit von weiteren Entwicklungen geht, Da kommen natürlich sehr schnell Argumente wie, ha, du bist in Teilzeit und deswegen kannst du nicht, oder wie müssen wir das dann rechnen? Du bist 3 ganze Tage auf irgendeiner Fortbildung und hast aber eigentlich nur eine 50% Stelle und keine Ahnung, da müssen wir ja dann plötzlich Überzeiten berechnen und so weiter. Und bevor wir das tun, machen wir es lieber gar nicht. So, und das ist, wie gesagt, dieses, wir rechtfertigen es aufgrund von sachlichen Gründen. Fängt bei Stellenbesetzungen, bei Versetzungen, bei Berücksichtigung von internen gegenüber externen Bewerbern und so weiter. Es zieht sich wie ein roter Faden letztlich durch das Arbeitsrecht, dass diese Rechtfertigung durch sachliche Gründe, man muss kreativ sein und man findet Argumente, warum ich jemanden nicht für etwas nehme. So, und da haben wir ja ich sag mal, im provokativ weitestgehenden Sinne, wenn man jetzt beispielsweise das Thema Schwangerschaft nimmt, ich darf aufgrund von Schwangerschaft ja nicht benachteiligt werden. Und das ist auch gut so. Also da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Hat aber in letzter Konsequenz zur Folge, dass viele Arbeitgeber dann einfach diesen Schritt erst gar nicht mehr gehen. Zum Beispiel potenziell Schwangere in einen Bewerbungsprozess hinein einzuladen. Weil das kann ich rechtfertigen. Da finde ich irgendwo einen Punkt oder ein Komma in der Bewerbung, weswegen ich diese Einladung nicht aussprechen musste. Die Frage ist, ob ich auf Dauer wirklich so zu meinem unternehmerischen Erfolg weiter beitragen kann oder ob mir das irgendwann nicht auch auf die Füße fällt. Und ich glaube, da haben einige Betriebe durchaus noch ein wenig Entwicklungspotenzial.
Wenn wir bei all dem, was wir jetzt so besprochen haben oder du ausgeführt hast, ich habe ja nur dumm gefragt, es ist sehr, sehr auffällig, ne, dass die Rahmenbedingungen, die es gibt, dass die Arbeitgeber entsprechende Ausgestaltungsmöglichkeiten ja haben und auch eben nutzen sollten. Und dann sind wir ja sehr schnell bei dem, was du ja eingangs so gut ja auch dargestellt hast. Also dieses in den Dialog gehen, also Fairness verstehen als etwas, wir sprechen miteinander, wir stellen klar unsere Standpunkte da, unsere Wünsche und dann finden wir zur Lösung. Also das ist ja eigentlich das Credo, was wir ja bei dem gesamten Vereinbarkeitsthema und auch im Audit ja immer haben. Also insofern sind wir da hoffentlich gemeinsam genau auf dem richtigen Weg, da auch eben, weil auch wir müssen ja all das, was wir in der Beratung tun, natürlich gedeckelt wissen durch die gesetzlichen Gegebenheiten, ne? Und so ist das sicherlich auch zu verstehen, dass Vereinbarkeits-, eine Familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik sich selbstverständlich immer das zum Guten nutzt, dass die Gegebenheiten, die sind. Und da muss man sicherlich andererseits auch wieder aufräumen, dass wir auch nicht zu große Erwartungen bei den Arbeitnehmenden schüren dürfen, dass es auch einfach Grenzen der Machbarkeit gibt, ne? Und das ist, glaube ich, noch mal wichtig, auch noch mal zu stellen, zu setzen. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs. Ich möchte dir, Philipp, vielmals danken für deine tollen Ausführungen, für das ja klarmachen und auch runterbrechen dieser doch sehr komplexen Sachverhalte, die uns da immer so in Schriftform, in gesetzlicher Schriftform serviert werden. Und auch für deine Einschätzung, deine offenen Worte dazu, wie man die Dinge auch sehen sollte, wo man ein bisschen auch ja vorsichtig als Arbeitnehmender sein sollte und als Arbeitgebender und Arbeitnehmende die Schritte aufeinander zumachen sollte, um eben das Beste auch daraus holen zu können. Also in diesem Sinne, vielen lieben Dank. Ich freue mich auf die weiteren Gespräche mit dir und vielleicht gibt es mal eine nächste Ausgabe dazu, weil da gibt es ja noch einige Punkte, ne, die man durchrattern könnte.
Also ich könnte noch Stunden
Glaub's dir.
erzählen. Trotzdem aber auch meinerseits vielen lieben Dank, auch für die sehr, sehr angenehme Gesprächsführung und für die Plattform, die ich hier einfach gerade geboten bekomme. Und von der Seite her, ich freue mich auf ein zweites Mal.
Sehr schön, ich mich auch.
Vielen Dank für Ihr Interesse am Podcast der Beruf und Familie Service GmbH.